Sie hören jetzt SWR1 Leute als Podcast mit Nicole Köster.
Heute Vormittag mit Gerald Knaus, Migrationsexperte und Politikberater. Erstmal einen schönen guten Morgen.
Guten Morgen.
Sie gelten als der Vordenker des EU-Türkei-Flüchtlingsdeals. Und wenn Sie jetzt auf den aktuellen Asylstreit schauen, der spaltet Europa, der spaltet inzwischen auch die Union. Hätten Sie das vor 3 Jahren gedacht?
Ja, was wir jetzt sehen, ist eine Fortsetzung der genau gleichen Debatten, die wir schon vor 3 oder 4 Jahren hatten. Ich habe vor kurzem mal nachgesehen, es gab im September 2014 einen Sofortaktionsplan der CSU zu Asyl und Flüchtlingen, 2014. Und da stand drin, alle die in Europa ankommen müssen, in den Grenzstaaten der Union bleiben oder man muss die Grenze schließen. Und diese Forderung wird eigentlich in irgendeinem Plan seit 2014 jedes Jahr wiederholt. Die Debatte bewegt sich nicht. Und dadurch, dass nicht konkreter erklärt wird, wie die verschiedenen Vorschläge aus Brüssel, aus Bayern, aus Paris, aus Rom auch umgesetzt werden können, wird die Debatte nicht seriöser.
Ja, damals hatte ja schon im Oktober 2015 dann Horst Seehofer mit einer Klage gedroht, sollte man den Flüchtlingsstrom nicht eindämmen. Also hat die CSU ihre Position nicht verändert. Aber dieser Streit jetzt auch mit Angela Merkel, der Druck ist so groß. Wird es jetzt eine Lösung geben? Es gibt den Asylsondergipfel am Sonntag, wo man sich 3 Jahre lang nicht hat darauf einigen können. Wird es jetzt mit diesem großen, enormen Druck eine Lösung geben können?
Also man kann darauf hoffen, denn jetzt ist das Thema wieder auf die Ebene der Regierungschefs gewandert und dort muss es eigentlich sein. Denn die Strukturen, die wir brauchen, die Grundsatzentscheidungen für eine europäische funktionierende Asyl- und Grenzpolitik, die wurden noch nicht getroffen. Am besten wäre natürlich, dass Horst Seehofer einen Plan vorlegt, der
63 Punkte gibt es?
Naja, eigentlich bräuchte dieser Plan 5 Punkte, aber die müssten realistisch sein. Wenn er Massenabschiebungen verspricht und nicht sagt, wie die Länder, die Herkunftsländer dazu bringt, ihre Bürger zurückzunehmen, dann bringt das nichts. Da zeigt der Staat nur Schwäche. Wenn er Grenzkontrollen verspricht zwischen Deutschland und Österreich, ohne zu erklären, warum die besser funktionieren sollen als die österreichischen Grenzkontrollen an der österreichischen Südgrenze, denn da gibt es einen Innenminister, der seit Jahren von Obergrenze Null redet und trotzdem kommen alle durch Österreich durch nach Deutschland, dann bringt das nichts. Was wir brauchen, sind Vorschläge, die umsetzbar sind. Ich reise seit ein paar Tagen herum, spreche auch mit vielen Politikern. Wir schlagen einige ganz konkrete Punkte vor, auf die man sich tatsächlich in wenigen Tagen einigen könnte und die auch bis Ende des Jahres Ergebnisse bringen würden.
Herr Knaus, dann lassen Sie uns direkt einen Punkt mal ganz konkret rausgreifen.
Ja, ganz konkret. Wir brauchen die Fähigkeit, die Unterscheidung zwischen denen, die in der EU Schutz brauchen und die, die in der EU keinen Schutz brauchen, auf der Grundlage unserer ganzen Flüchtlingskonventionen und Gesetze und Menschenrechtsverpflichtungen. Wir müssen die Möglichkeit haben, diese Entscheidung schnell zu treffen. Ich war letzte Woche wieder in den Niederlanden. Ich war gestern in Bern in der Schweiz. Das sind 2 seriöse Länder, die Niederlande und die Schweiz, die erkannt haben, wie wichtig es ist, schnelle Asylverfahren umzusetzen. Das Wichtigste dabei ist, und das wird in Deutschland noch gar nicht erkannt in der Debatte, dass etwa Rechtsbeistand, also bezahlte Anwälte für Flüchtlinge von Anfang an, nicht nur die Verfahren seriöser machen, sondern auch die eine Beschleunigung erlauben, ohne die Standards zu senken. Also in den Niederlanden, in der Schweiz werden die Anwälte bezahlt.
Aber da kommt natürlich einem gleich dieses Stichwort der Anti-Abschiebeindustrie von Alexander Dobrindt in den Kopf. Also insofern, wie kann das geregelt werden, dass es darauf nicht hinausläuft?
Ja, das ist eine vollkommene Fehlbeurteilung der Probleme. Das Problem in Deutschland und der Schweizer Staatssekretär für Migration, das ist immer das Erste, was er sagt, wenn ich ihn treffe, wie wichtig es ist, sicherzustellen, dass die Gerichte in der Lage sind, schnelle Entscheidungen zu treffen. Also es bringt gar nichts, wenn das BAMF in Deutschland oder die Asylbehörde in den Niederlanden
die komplett überlastet sind, was man gesehen hat.
Ja, wenn die schnell Entscheidungen treffen würden, das bringt nichts, wenn dann die Verfahren sehr lange darauf warten, von den Gerichten behandelt zu werden. Also in den Niederlanden oder in der Schweiz. Beispiel Schweiz, gibt es eine Instanz, das Gericht in St. Gallen. Es gibt kurze Fristen für eine Berufung und die Gerichte entscheiden schnell. In den Niederlanden soll das gesamte Verfahren mit der Zahl, mit der die Niederländer realistisch rechnen, pro Jahr von Beginn des Antrags bis zu Ende der ersten Berufung oder des Berufungsverfahrens 6 Wochen dauern. Das brauchen wir heute, aber nicht in den Niederlanden oder in der Schweiz, sondern in Lesbos und Chios und in Italien. Und das sollte das Ziel sein der europäischen Innenminister, wie wir das hinbekommen.
Sie gelten als der Erfinder des Flüchtlingsdeals mit der EU und Türkei. Und wenn Sie jetzt draufschauen, wie bewerten Sie den Deal? Was ist das Fazit?
Naja, vieles von dem, was wir im September 2015 vorhergesagt haben, was passieren würde, wenn man sich mit der Türkei auf so etwas einigt, ist eingetreten. Die Zahl der Leute, die sich in Boote gesetzt haben, ist von den ersten 20 Tagen im März 2016, vom Winter 2016, von über 1000 am Tag, 2000 am Tag auf 50 am Tag gefallen. Das Ganze war im Interesse der Türken. Das Entscheidende war, dass wir die Partner, die wir brauchen für unsere Politik an den Grenzen, davon überzeugen müssen, dass sie mitmachen. Sonst bringt jedes Abkommen nichts. Und das hat geklappt. Was nicht geklappt hat, ist die Umsetzung in Griechenland. Wir haben erbärmliche, menschenunwürdige Zustände auf den griechischen Inseln. Wir haben immer noch keine Möglichkeit, dort schnell Verfahren durchzuführen. Die Berufungsverfahren treffen weniger als 100 Entscheidungen im Monat. Und das Ergebnis ist, dass statt durch schnelle Asylverfahren die, die keinen Schutz in der EU brauchen, zurückzuschicken, die Zahl reduziert wird, reduzieren wir die Zahl derzeit unter anderem durch die schlechten Zustände. Und das ist zynisch und nicht im Sinne des Abkommens.
Schnelle Asylverfahren, das ist ein Punkt, über den haben wir schon gesprochen, den Sie fordern. Es gibt ja ganz unterschiedliche Vorschläge, auch aus der EU. Der Ratspräsident Donald Tusk sagt zum Beispiel, dass aus Seenot gerettete Flüchtlinge zu zentralen Sammelpunkten außerhalb der EU gebracht werden sollten, wo dann auch direkt über ihre Schutzbedürftigkeit entschieden würde. Wäre das der richtige Ansatz?
Also, diesen Vorschlag macht Donald Tusk seit vielen, vielen Jahren. Erste Frage, wo sind diese Sammelpunkte? Wo sind diese Plattformen? Wenn sie in der EU sind oder ein europäisches Schiff, dann gilt europäisches Recht. Europäisches Recht, wie auch auf den griechischen Inseln, bedeutet, Leute können einen Asylantrag stellen und der muss dann behandelt werden. Und wir sind sofort wieder bei der Frage, wie lange dauert das? Also, was wird dadurch gelöst, dass Leute nicht mehr auf Lesbos sitzen, sondern auf irgendeiner noch zu bauenden Plattform im Mittelmeer?
Heißt, die Frage wird weiter weggeschoben.
Ja, und die Idee, die Flüchtlinge würden verschwinden, weil die Europäische Union eine verschwundene Insel, irgendein Atlantis im zentralen Mittelmeer findet, das noch keiner kannte, so eine Art Guantanamo, wo die Rechte nicht, wo die Gesetze nicht gelten, wo man dann Leute ausladen kann. Diese Vorstellung ist vollkommen utopisch.
Aber es reicht ja nicht, schnelle Entscheidungen zu treffen, sondern der Ursprung ist ja ein anderer. Müsste man nicht weiter dort ansetzen und zu sagen, wir versuchen erst die Migranten zu bewegen, dass sie erst gar nicht in die anderen Länder flüchten müssen. Und an dieser Politik gibt es ja auch immer das große Scheitern. Wo setzen Sie da an?
Ja, wir müssen schon genau hinsehen. Im Falle des zentralen Mittelmeers. Die meisten der Leute, die nach Italien kamen, in den letzten 5 Jahren über 600.000, die größte Gruppe kam aus Westafrika. Ich war vor kurzem in Dakar. Dort sagt auch die UN, das UN-Flüchtlingshilfswerk, also UNHCR, die Flüchtlingsorganisation, es gibt keine Verfolgung in Dakar. Also die Anerkennungsquoten für internationalen Schutz sind extrem niedrig. Für Dakar, für Nigeria, wo die meisten aus dem Süden kommen, für Gambia, für Elfenbeinküste.
Aber die Flüchtlingslager in Uganda sind beispielsweise auch voll.
Ja, aber von denen kommt ja niemand nach Italien. Also wenn wir konkret die Frage stellen, wer ist nach Italien gekommen in den letzten 4 Jahren, dann sind das zum Großteil Menschen, eine Zahl nur. Im letzten Jahr gab es in Italien 130 Asylanträge. 13.000 Menschen haben von italienischen Asylbehörden internationalen Schutz bekommen. Also subsidiären Schutz oder Flüchtlingsstatus. 13.000 von 130.000. Die Italiener arbeiten diese Verfahren ab. Das dauert 4 Jahre. Die Frage an Donald Tusk ist, wenn das in Italien 4 Jahre dauert, wenn es in Griechenland Jahre dauert, welche Mechanismen gibt es und für wie viele Menschen in diesen ominösen Plattformen oder Inseln oder ein europäisches Nauru, wie das die Australier haben, eine kleine Insel, dass dort dann Entscheidungen tatsächlich schnell getroffen werden. Und wer ist bereit dafür, wenn wir es in Lesbos nicht schaffen? Das ist das Absurde. Warum bemühen wir uns nicht darum, dort, wo wir schon ein Abkommen haben? Es sind in Griechenland fast 1000 EU-Beamte, Frontex, EASO, Asylbeamte. Dort schaffen wir es derzeit nicht, mehr als 25 Leute im Monat von den Inseln zurückzuschicken. Und dann träumen wir davon, irgendwelche Plattformen zu schaffen, wo die Menschen dann verschwinden. Das ist so unseriös, dass man sich nicht wundern muss, wenn dann die Bevölkerung sich abwendet, sagt, wir vertrauen dieser politischen Elite nicht, weil was sie da vorschlägt, Ein 15-Jähriger kann sofort mit ein bisschen Nachdenken erkennen, dass es nicht überzeugend ist.
Also was an Ihrer Kritik rauszuhören ist, die Diskussion wird auch komplett falsch geführt über die Flüchtlingsproblematik.
Ja. Es reicht nicht zu sagen, etwas läuft schlecht. Man muss einen Vorschlag machen. Und es reicht nicht zu sagen, ein Schlagwort. Plattform, Hotspot, gnadenlose Rückführungsoffensiven. Das sind Schlagworte. Die Frage ist, analysieren, welche Ressourcen brauchen wir und welche Interessen müssen wir überzeugen?
Angela Merkel steht unter Druck. Sie will den europäischen Weg, Horst Seehofer, den deutschen Alleingang. Lösungen sind gefragt. Gerald Knaus, Sie haben schon einmal eine Lösung geliefert beim EU-Türkei-Flüchtlingsabkommen. Wie haben Sie das damals durchgebracht? Wie ging das Ganze los?
Ja, wir haben, ich glaube, die richtigen Fragen gestellt und wir haben auch falsche Antworten als unzureichend dargestellt. Etwa die Idee, wir müssen nur mehr Grenzpolizisten irgendwo hinschicken. Das ist bis heute eine extrem populäre Idee. Jeder ist sich einig, man muss die EU-Grenzpolizei ausbauen, 10.000 Leute irgendwo hinschicken. Und wir haben damals im September 2015 einen Bericht geschrieben, wo wir gesagt haben, egal wie viele Grenzpolizisten wir nach Griechenland schicken, nicht ein Flüchtling weniger würde kommen. Denn Grenzpolizisten können nichts anderes tun rechtlich, als Leute registrieren. Sie dürfen Leute nicht zurückstoßen. Und ob das jetzt Griechen sind oder Portugiesen oder Polen, die da Dienst tun und wer ihr Gehalt bezahlt, was wir brauchen, ist die Kooperation der Nachbarländer. Und dieses Argument haben wir seit September 2015 unter verschiedenen Namen immer wieder in vielen Gesprächen mit Politikern, Beamten und vor allem auch Medien präsentiert. Und am Ende hat die niederländische Regierung und vor allem die türkische Regierung überzeugt.
Und Sie haben dieser Idee einen Namen verpasst. Sie haben es nämlich dann ganz geschickt Merkel-Plan genannt. Sonst hätten Sie vermutlich gar keine Aufmerksamkeit bekommen, oder?
Also wir haben den ersten Bericht veröffentlicht, da hatte der Plan noch keinen Namen und da haben schon die Süddeutsche, die Zeit und andere, die FAZ als allererste, darüber berichtet. Kritische Journalisten suchen ja ständig nach einer interessanten Geschichte, die sie irgendwie auch selbst überzeugt. Und viele Journalisten haben uns dann angerufen, die haben das Papier gelesen und haben gesagt, das klingt nun interessant, schreiben wir darüber. Aber Anfang Oktober 2015 haben wir dann gesagt, so, wir müssen jetzt irgendwie versuchen, mehr Aufmerksamkeit auch der deutschen Regierung zu bekommen und wir nannten es den Merkel-Plan. Später dann den Merkel-Samson-Plan nach dem Chef der niederländischen Arbeiterpartei, der unser Papier gelesen hat und das dann unter Sozialdemokraten und in Den Haag.
Sie haben auch den Weg über die Niederlande gewählt. Damals hatten die Niederlande auch die EU-Ratspräsidentschaft.
Ja, das würde ich gerne erzählen. Das klingt sehr, sehr vorausschauend, aber in Wirklichkeit war das ein Zufall. Wir haben unheimlich viele Präsentationen gemacht, unter anderem in Ankara, unter anderem bei der niederländischen Botschaft dort. Und ein Mitarbeiter der Botschaft hat unser Papier dem Arbeiterparteichef Diederik Samson in die Lesemappe gelegt, als der im Dezember 2015 in die Türkei gereist ist. So las Samson unsere Vorschläge eigentlich eher zufällig. Aber er hat das gesehen, hat sofort gedacht, das ist umsetzbar und fuhr dann eben sofort zurück. Seine Partei war in Koalition mit der Partei des Premierministers und sie haben sofort darüber gesprochen und haben dann gesagt, das machen wir zum Plan der niederländischen Ratspräsidentschaft. Und so wurde dann auf dieser Grundlage mit den Türken verhandelt.
Die Europäische Stabilitätsinitiative hat Gerald Knaus 1999 in Sarajevo gegründet. Sie sind der Vorsitzende. Sie haben einige Büros in Berlin, in Brüssel, in Istanbul und in Wien sitzen Sie. Sie sind als Politikberater gefragt und gerade vermutlich so sehr wie nie zuvor. Wie arbeiten Sie?
Ja, Büros klingt sehr groß. In Wirklichkeit sind das Kollegen von mir, die von zu Hause aus arbeiten oder irgendwo in einem anderen Institut einen Schreibtisch haben. Wir sind in diesem Moment, ich habe nachgezählt, 15 Leute, sehr viele junge Leute. In Berlin sitzen eine Schwedin, eine Polin, eine Italienerin, ein Bosnier, ein Franzose. Wir arbeiten an den großen Fragen der europäischen Politik und zwar so, dass wir versuchen, einfache Berichte zu schreiben, die auf unglaublich viel Forschung aufbauen, vor allem intensive Gespräche mit den Praktikern. Also ich verbringe dann viele Tage in Finnland mit Grenzschützern, dass die mir genau erklären, wie ein Grenzschutz gewisse Probleme löst. Oder viele Tage mit Asylbeamten in den Niederlanden oder in Italien. Und dann schreiben wir Berichte so, dass sie für einen Experten, aber auch für einen Bürger, Parlamentarier, Journalisten verständlich und hoffentlich überzeugend sind.
Sie werden finanziert durch Stiftungen. Machen letztendlich die Stiftungen dann auch die Politik?
Nein, überhaupt nicht. Also das im Gegenteil, wir haben auch schon Geld zurückgegeben, wenn wir gemerkt haben, also es waren dann nie Stiftungen, sondern das war mal ein europäisches Außenministerium, das, was wir schreiben wollen, der Politik dieses Außenministeriums ganz entgegensteht. Also unser Hauptsponsor oder Geldgeber in dem Moment ist die schwedische Entwicklungshilfe. Aber die reden uns nicht rein, was wir machen. Wir sind ein gemeinnütziger Verein, das ist wichtig zu sagen. Wir sind kein Beratungsunternehmen, wir haben keinen Profit. Wir haben ein Budget von höchstens 700.000 Euro im Jahr. Also wir sind extrem billig. So viel kosten bei anderen Organisationen 1-2 Mitarbeiter im Jahr mit allen Overheads. Wir wollen auch klein bleiben, weil wir dadurch unabhängig sind. Und die Stärke, die wir haben, ist, dass ich einen Tag einen Vortrag halte vor CDU-Abgeordneten, am nächsten Tag mit SPD-Politikern rede, dann mit Grünen, dann mit Grenzschützern, mit Italienern, mit Polen, weil wir dadurch, dass wir nicht viel Geld brauchen, in der Lage sind, auch manchmal einen Bericht zu schreiben, der gar nicht finanziert ist.
Sie erhalten auch Geld vom amerikanischen Milliardär George Soros. In Ungarn gab es gestern die Verabschiedung des Stop-Soros-Gesetzes. Viktor Orban hat ihm mal vorgeworfen, die Einwanderung von Muslimen in Europa zu finanzieren. Wie stehen Sie dazu?
Ja, also in diesem Moment zum Beispiel bekommen wir kein Geld der Stiftung von George Soros. Wir haben in den letzten Jahren Geld bekommen für die Arbeit an Menschenrechten im Europarat. In der Flüchtlingsfrage nichts. Und wir sind auch anderer Meinung als fast alle, die von George Soros finanziert wurden. Aber ich respektiere diese Organisationen. Das ist in Ungarn etwa sind das die führenden Menschenrechtsorganisationen, die sich für Roma, Flüchtlinge, Benachteiligte und Grundrechte einsetzen. Und dass hier suggeriert wird vom ungarischen Premierminister, dass es hier eine Verschwörung gibt, dass hier irgendein amerikanischer reicher Jude an der Ostküste durch sein Geld versucht, Europa zu zerstören, dass hier im Wahlkampf plakatiert wird. Es geht hier um Ungarn, es geht um das ungarische Helsinki-Komitee, das sich für die Rechte von Ungarn und Flüchtlingen einsetzt. Das zu desavouieren und anzugreifen, als wären das Verräter an der Nation, das ist eine Politik, die auf die andere europäische Länder und auch die Europäische Volkspartei, Orban ist immer noch Mitglied, viel zu lange, viel zu schwach reagiert haben. Denn hier geht es um Verhetzung.
40% der Flüchtlinge, die zur Rückkehr aufgefordert werden, verlassen Europa. Der Großteil bleibt. Liegt darin eine Ursache für den verlorenen Glauben an die Politik?
Es ist in jeder Hinsicht ein Scheitern und ein Versagen unserer Institutionen und unserer Politik. Wenn ein Beispiel, ganz konkret, ich war vor kurzem in Senegal, in Dakar, wenn 27.000 Menschen aus Senegal in den letzten 4 Jahren in Italien einen Asylantrag stellen, über Boot, auf diesem extrem gefährlichen Weg, über die Sahara, über Libyen, über das Mittelmeer nach Italien kommen, von diesen 27.000 800 internationalen Schutz bekommen, also Flüchtlingsstatus oder subsidiären Schutz, aber weniger als 300 zurückgeschickt werden. Das heißt, alle anderen bleiben, die Verfahren dauern 4 Jahre, am Ende haben sie keinen Rechtsstatus, leben am Rand der Gesellschaft, werden ausgebeutet, haben keine Zukunft, aber bleiben. Das ist ein Versagen einer Politik und um das zu ändern, haben wir konkrete Vorschläge, die jetzt nicht auf Inhumanität setzen, aber die schon das Ziel haben, dass möglichst wenig Boote über das Mittelmeer kommen. Und das ist ja auch gelungen in der Ägäis, wo die Zahl der Menschen, die ertrunken sind, durch das auch von der Bundeskanzlerin verhandelte EU-Türkei-Abkommen, dramatisch gefallen sind.
Aber es braucht dann natürlich auch Anreize für die Länder, diese Bedingungen zu schaffen. Wie können die Anreize aussehen?
Natürlich. Und das ist der Schlüssel bei fast allen diesen Vorschlägen, warum die meisten nicht seriös sind. So wie Deutschland oder Frankreich oder Italien Interessen haben und agieren, wenn sie diese Interessen, weil sie diese Interessen umsetzen wollen, so gilt das auch für Länder, mit denen wir kooperieren wollen, etwa in Afrika. Ein konkretes Beispiel für Senegal oder Nigeria oder Elfenbeinküste. Wenn wir diesen Ländern anbieten würden, im Jahr einige tausend legale Wege, Stipendien und eine Lotterie, wie das Kanada oder die USA in Kuba gemacht haben, mit Kriterien und wo wir jeden überprüfen können, der kommt. Wir sagen, wir müssen gewisse Bedingungen erfüllen, aber es gibt einen legalen Weg zu kommen. Und dann bieten wir eine kleine Gruppe von Staaten, kann das in schon nächste Woche beginnen, diese Verhandlungen zu führen. Frankreich, Spanien, Deutschland zusammen, Italien. Reisen in westafrikanische Länder und sagen, wenn ihr bereit seid, ab einem Stichtag jeden eurer Bürger, die über das Meer kommen und die keinen Schutz bekommen, und das sind die große Mehrheit, sofort zurückzunehmen, dann müsst ihr nicht viele zurücknehmen. Das war auch das, was die Türken überzeugt hat 2016. Die Türken haben gesagt, wenn wir anbieten, wir nehmen Leute zurück ab dem 20. März 2016, müssen wir nicht viele nehmen. Wenn ihr das macht, dann bieten wir euch für die nächsten 5 Jahre, Senegal, jedes Jahr 5.000 legale Wege. Das ist in eurem Interesse. Ihr könnt das vor eurer Öffentlichkeit präsentieren als einen Gewinn. Und gleichzeitig verhindern wir, dass Leute sterben, zerschlagen das Schmugglermodell und zeigen, dass die Europäer in der Lage sind, die Zahl der Leute, die irregulär kommen, drastisch zu senken. Und wir haben nicht diese am Rande der Gesellschaft lebenden Hunderttausenden in Italien und Frankreich, die keine Rechte haben, leicht ausgebeutet werden und die tatsächlich das Vertrauen in das Asylwesen untergraben.
Angela Merkel spricht inzwischen von flexiblerer Solidarität. Wie interpretieren Sie das? Das ist eine Vokabel, die Viktor Orban auch mal verwendet hat.
Ja, aber ich bin extrem Orban-kritisch aufgrund seines latenten Rassismus und seiner Radikalität. Aber Orban hat auch manchmal recht in seiner Kritik an der Zwangsumverteilung von Asylsuchern in der EU. Hatte er von Anfang an recht, dass das nicht funktionieren würde. Er hat das natürlich ausgenützt. Er hat so getan, als wären da jetzt ein Plan im Gange, dass Europa Ungarn hunderttausende arabische Männer aufnehmen sollte. Das war natürlich absurd. In Wirklichkeit hätte Ungarn 1000 Leute aufgenommen. Aber er hatte vollkommen recht zu sagen, das ist nicht die Lösung. Leute in der EU hin und her zu schieben, ist uns in 20 Jahren Dublin nicht gelungen. Was wir bräuchten, wäre eine Politik, die dazu führt, dass die, die keinen Schutz brauchen, und das war die Mehrheit, die über das Mittelmeer nach Europa kam in den letzten Jahren, sich nicht auf den Weg machen. Und das erreichen wir nicht, indem wir dann einen Asylsuchenden aus Togo zwischen Deutschland und Italien oder Deutschland und Finnland hin und her schieben.
Das Beispiel Ellwangen hat es gezeigt.
Ein Beispiel. Jemand, der womöglich sogar gerne in seine Heimat zurückkehren will und das nicht kann. Das würden wir erreichen, wenn wir etwa die Hotspots, also ich mag das Wort nicht, europäische Aufnahmezentren hätten in Italien, wo schnelle Verfahren stattfinden, wo auch Rückkehrberatung stattfindet, wo man den Leuten, wie die Schweizer das machen, sagt, ihr bekommt hier kein Asyl, wir haben mit euren Ländern gesprochen, dass sie euch zurücknehmen. Wenn ihr freiwillig geht, dann bezahlen wir euch das Ticket und helfen noch ein bisschen. Aber das wird nicht gemacht.
Migrationsexperte und Politikberater Gerald Knaus in SWR1 Leute. Am Sonntag findet in Brüssel ein Asylsondergipfel statt, noch vor dem regulären EU-Gipfel, dann nächste Woche. Wenn sich jetzt daraus keine europäischen Lösungen ergeben, steht die Union Anfang Juli vor dem Aus?
Nein, also zunächst mal die Zahlen, die in diesem Jahr über das Mittelmeer gekommen sind, in den ersten 5 Monaten 2018, waren 32.000, 33.000 Menschen nach Spanien und Italien und Griechenland. Das sind Zahlen, mit denen eine vernünftige Politik reagieren und etwas erreichen könnte. Wir brauchen ein Signal, das ist extrem wichtig, weil wir haben politisch eine Krise, nicht nur in Deutschland, auch in Frankreich, auch in Italien.
Und wenn wir auf vernünftige Politik schauen, wenn ich Sie da gerade unterbrechen darf, die BAMF-Krise falsch bewilligte Asylanträge. In Ellwangen wurde die Abschiebung eines Flüchtlings mit Gewalt verhindert. Sexuelle Belästigung durch Flüchtlinge, die Morde an jungen Frauen in Freiburg, Kandel und Wiesbaden. Das schafft Wut in der Bevölkerung.
Ja, und die Frage ist, was machen wir, um konkret Probleme zu lösen? Also ein konkretes Problem ist, wie sorgen wir dafür, dass Menschen, die zu uns kommen und die keinen Schutz brauchen, sich nicht auf den Weg machen? Zweitens, wie sorgen wir dafür, dass wir Leute, die dann auch abgelehnt werden, zurückgeschickt werden können?
Geht es mit dem nationalen Alleingang von Horst Seehofer oder braucht es die europäische Lösung? Was ist
beides, der erste Schritt? Beides sind Schlagworte. Die europäische Lösung, welche ganz konkret? Also was ich mir wünschen würde, was in den nächsten Tagen passieren könnte. Wir lassen mal all diese falschen Ideen weg, diese Wunschvorstellungen und Utopien und konzentrieren uns auf, was wir tun können. Wir konzentrieren uns darauf, dass wir in der Lage sind, Abkommen zu schließen mit Herkunftsländern in Afrika, die so einfach sind wie das EU-Türkei-Abkommen mit einigen dieser Länder und bieten ihnen an, reguläre Migration, dafür nehmen sie sofort Leute zurück. Ab einem Stichtag, um den Zustrom sofort einbrechen zu lassen. Das bieten wir den Italienern an. Dafür brauchen wir allerdings schnelle Verfahren, die nicht 4 Jahre dauern, sondern nur 6 Wochen.
Wie kann es geregelt werden, wenn in den Ländern es so oft heißt, die Menschen haben keine Papiere, wir nehmen sie nicht zurück? Welche Regelungen kann es da geben?
Das Wichtigste ist, dass die Herkunftsländer ein Interesse haben, mit uns zu kooperieren. Man kann bei den allermeisten Menschen feststellen, woher sie kommen. Auch da brauchen wir eine weniger ideologische Debatte. In den Niederlanden habe ich gesehen, ich habe mit Polizei gesprochen, wie einfach die Mobiltelefone natürlich untersucht werden, um festzustellen, woher Leute kommen. Wenn jemand sagt, er ist aus Syrien und dann ist das alle Kontakte im Mobiltelefon sind aus Ägypten, dann weiß man, da stimmt etwas nicht. Und wir brauchen vor allem die Kooperation der Herkunftsländer. Die müssen Papiere und Laissez-passer ausstellen. In den meisten Fällen oder in vielen Fällen können sie das, wenn sie wollen, aber sie wollen derzeit nicht. Und die Idee, dass wir Entwicklungshilfe dazu einsetzen, um diese Länder zu zwingen, das ist utopisch. Dazu ist die Entwicklungshilfe viel zu sehr in unserem eigenen Interesse und auch viel zu wenig. Aber wenn wir Anreize bieten, die politisch für diese Regierungen auch verkaufbar sind, etwa, dass wir es geschafft haben, die türkische Regierung zu überzeugen, das Land mit den meisten Flüchtlingen der Welt, Leute aus der EU zurückzunehmen, das hat nur deswegen geklappt, weil wir den Türken ein Angebot gemacht haben, wo wir gesagt haben, ihr müsst gar nicht viele nehmen, um den Zustrom zu beenden. Dafür bieten wir euch etwas. Und das war in beiderseitigem Interesse.
Sie gelten als der Erfinder des EU-Türkei-Abkommens. Am Sonntag wird gewählt in der Türkei. Das Wahlkampfthema dort sind auch die Flüchtlinge. Sehen Sie das EU-Türkei-Abkommen gefährdet?
Grundsätzlich nicht, weil auf türkischer Seite das Abkommen im türkischen Interesse ist. Und das erkennen die Spitzenbeamten. Wir hatten mehr Spannungen zwischen Ankara und Berlin, Ankara und Den Haag, also den Regierungen, die das verhandelt haben vor über 2 Jahren, als je zuvor. Die Niederländer haben gar keinen Botschafter in Ankara. Der deutsche Botschafter Martin Erdmann wurde mehr als 18 Mal vorgeladen. Trotz der Spannungen ist das Abkommen weiterhin in Kraft, weil, und das Wichtige daran, es ist ja kein Rechtstext, es ist ja ein Statement, weil es im Interesse der Türken ist. Und das wird sich nicht ändern.
Aber die Geflüchteten, die in der Türkei leben, die können legal arbeiten, haben viele Jobs übernommen, die sonst Türken erledigt haben. Die Mietpreise sind hochgegangen. All das schafft dort Unmut. Und die Oppositionsparteien machen jetzt eben Werbung damit, dass sie sagen, die 4 Millionen Geflüchteten, die in der Türkei sind, die müssen weg.
Ja, und da gibt es jetzt 2 Möglichkeiten, denn auch in der Türkei gibt es Populismus. Man zwingt diese Leute nach Syrien zurück. Aber in Syrien gibt es weiterhin Krieg, da hat sich nichts verbessert. Das ist keine Politik, die funktionieren würde und es wäre extrem unmenschlich. Ich glaube nicht, dass das eine Opposition will und ich glaube nicht, dass das die Priorität der türkischen Opposition sein kann. Da geht es um ganz andere Fragen. Rechtsstaat in der Türkei, einen Ausgleich mit ein Friede in den Kurdengebieten, auch ein Wiederbeleben des Prozesses der Gespräche mit der EU. Eine neue Regierung in der Türkei hätte kein Interesse mit einem Bruch mit der EU, ihre Regierungszeit zu beginnen. Aber die EU müsste den Türken mehr anbieten. Tatsächlich ist es so, dass das, was wir bis jetzt tun, diese großzügige Hilfe, diese Milliarden für Syrien.
6 Milliarden wurden versprochen. Willkommenskultur war dadurch auch bei Erdogan das große Thema.
Ja, und das ist auch das am besten ausgegebene Geld in dieser Krise. Denn das Geld hilft über 1 Million Syrern im Land, ist es im Grunde genommen Sozialhilfe. Da wird nicht viel über Hilfsorganisationen ausgegeben. Das geht relativ direkt an die Bedürftigen. Viel mehr Kinder gehen in die Schulen, viel mehr Familien haben medizinische Versorgung. Die Leute, die heute aus der Türkei nach Griechenland kommen, sind in den meisten Fällen Leute, die Syrer, die nicht in der Türkei waren. Die jetzt in der Türkei schon seit einiger Zeit sind, die fassen immer mehr Wurzeln und natürlich muss man der Türkei helfen, bei dieser gewaltigen Herausforderung auch finanziell das zu bewältigen.
Und wenn sich die Türkei jetzt noch mehr in Richtung einer Diktatur bewegt, lässt sich mit der Türkei dann überhaupt noch sprechen?
Naja, die Frage.
So wie Sebastian Kurz sagt, wir brechen alle Verhandlungen ab.
Naja, was Sebastian Kurz vorschlägt, ist, also theoretisch ergibt das Sinn. Die Türkei ist heute keine Demokratie mehr, die Kopenhagener Kriterien erfüllt. Warum verhandeln wir? So stellt er es dar. In Wirklichkeit verhandeln wir ja nicht. Die Türkei ist ein Beitrittskandidat, aber es werden seit Jahren keine Kapitel eröffnet. Was wir machen.
Weil die demokratischen Strukturen dafür gar nicht gegeben sind.
Weil die Türkei sich nach hinten entwickelt hat, weil dort Menschen aus politischen Gründen im Gefängnis sind, weil die Justiz politisiert wurde, weil Abgeordnete im Gefängnis sind. Aber das, was wichtig ist, ist zu sagen, ohne das EU-Türkei-Abkommen wäre all das genauso. Nur zusätzlich würden wir den Syrern in der Türkei nicht helfen. Also wenn wir das Abkommen jetzt aufgeben, haben wir nicht mehr Einfluss. Das eine Gebiet, wo die EU und auch Deutschland und die Türkei heute konstruktiv an einem gemeinsamen Interesse sinnvoll zusammenarbeiten, ist die Flüchtlingsfrage. Dass Deutschland weiterhin trotzdem Menschenrechtsprobleme in der Türkei thematisieren muss, ist notwendig. Aber Deutschland macht das mehr als alle anderen europäischen Länder. Also Sie sehen aus den Ländern, die keine Flüchtlinge haben, wie Italien, Spanien, England, viel weniger Kritik an der Türkei und viel weniger Diskussion über die Demokratie dort als in Deutschland.
Sie haben auch lange in Istanbul gelebt. Sie haben europäische Flüchtlingslager besucht. Wo waren Sie denn zuletzt?
Ja, ich war mehrmals natürlich in Griechenland, sowohl in Lesbos als auch auf Chios das letzte Mal mit dem Bürgermeister. Das ist schon eine Schande für Europa, dass bei den hunderten Millionen, die da zur Verfügung stehen, Als ich in Chios war, gab es einen Arzt von der griechischen Armee für 1000 Leute, der einige Stunden am Tag zur Verfügung stand. Es gab viel zu wenig Betreuung, viel zu wenig Sicherheit in den Lagern. Die Leute lebten in Zelten. Damals war es Sommer, aber eben auch im Winter. Das ist eine Frage des Managements. Hier hat die Europäische Kommission auch mitversagt, zusammen mit den Griechen, denn das wurde ja an die Europäische Kommission übertragen, das umzusetzen, und das ist eine Schande.
Sagen die Menschen dort auch, dass sie mit den falschen Voraussetzungen gelockt wurden? Die zahlen ja teilweise 6.000 Dollar an die Schlepper, um rüberzukommen, und dann heißt es ja, in der Türkei bekämen sie das Geld zurück, bekommen sie aber natürlich nicht.
Die Wirklichkeit ist, dass in den meisten Fällen seit 2016 die Menschen im Durchschnitt 3-4 Monate auf diesen Inseln sind, manche länger, aber viele auch kürzer, aber im Durchschnitt 4 Monate, und dann aufs Festland gebracht werden. Die Rückführungen in die Türkei, weil die Verfahren ja immer noch jahrelang dauern mit den Berufungsverfahren, finden eigentlich nicht statt. Also der Zustrom ist eingebrochen, weil die Leute befürchteten, schnell zurückgeschickt zu werden. Das ist am Anfang auch passiert, einige hundert, und dann, aber in den ersten 5 Monaten dieses Jahres waren es im Monat 25. Und da zeigt sich auch, dass diese harte Rhetorik, wir schieben schnell ab, in dem Fall, wo wir viele Ressourcen haben und ein Zugeständnis der Türkei, Leute zurückzunehmen, und wir überprüfen könnten, was mit den Leuten in der Türkei passiert, schaffen wir es nicht, Verfahren schnell abzuschließen.
Und auf dem Festland sind sie dann illegal unterwegs, was ihnen natürlich auch nichts nutzt. Und man hat den Eindruck, oft sind es gar nicht die Bedürftigen, die dort landen.
Ja, das große Problem ist, dass tatsächlich Frauen, Kinder, Minderjährige, Leute mit gesundheitlichen Problemen, dass wir ja eigentlich den Türken versprochen haben, wir nehmen mehr dieser Leute direkt aus der Türkei auf, im Gegenzug dafür, dass die irreguläre Migration aufhört. Das ist ein kluger Gedanke.
Das Bild auf den Straßen sieht anders aus.
Wenn ich Sebastian Kurz reden höre, dann sagt er das auch immer, aber Österreich hat aus der Türkei noch keinen Bedürftigen aufgenommen. Die beiden Dinge bedingen sich. Wir müssen die Kontrolle über die Grenzen wiedergewinnen. Wir brauchen aber auch Empathie. Wir können nicht sagen, dass wir alle die Schutz brauchen in der Türkei, dass wir die Türkei zu unserem Lager machen und nicht uns engagieren. Das wird nicht funktionieren.
Das könnte ein Schlüssel sein. Jetzt ist der Sondergipfel am Sonntag. Wie sollen denn dann Merkel, Conte, Macron, wie sollen die miteinander reden?
Also wenn Angela Merkel sich mit Giuseppe Conte zusammensetzt, dann sollte sie am besten gut gebrieft davor einen ganz konkreten Vorschlag machen und sagen: Giuseppe, wahrscheinlich sind Sie per Du, wir würden Folgendes anbieten, was dir hilft, politisch und praktisch in Italien. Wir richten ein Erstaufnahmezentrum ein, wo wir innerhalb von wenigen Wochen Entscheidungen treffen können. Wir haben uns deine italienische Justiz und deine Gesetze angesehen, das geht.
Er fordert eine Neufassung des Dublin-Verfahrens? Ist das die Lösung?
Das wird nicht passieren, aber was Deutschland anbieten könnte, ist, dass, wenn es Italien gelingt, schnell zu entscheiden, und wenn es auch gelingt, mehr Leute schnell zurückzuschicken nach Afrika, dass dann die Schutz bekommen in so einem gemeinsamen Verfahren, wo Europäer das unterstützen und finanzieren, die dann Schutz bekommen, die werden dann auch von Ländern wie Deutschland aufgenommen. Und zwar freiwillig. Das ist dann eine geringere Zahl als die jetzt irregulär kommen. Das sind dann Flüchtlinge und nicht mehr Asylsuchende, also Leute, die bereits einen Status haben. Wir kontrollieren unsere Grenzen, jeder gewinnt. Der Vorteil und das Wichtigste wäre, das auch gleichzeitig in Griechenland zu zeigen, dass das geht. Der Vorteil wäre, es wäre eine gemeinsame Lösung einiger europäischer Staaten an der gemeinsamen EU-Außengrenze, die im Interesse Italiens ist, im Interesse der Flüchtlinge und gegen das Schleppermodell, die aber auch umsetzbar ist und uns nicht zwingt, das Recht auf Asyl auszusetzen.
Dankeschön, Gerald Knaus.
Eins gehört. SWR 1.